Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ihr hört gerade die 150. Folge und trotzdem gehen uns die Themen einfach nicht aus. Für diesen Monat haben sich wieder ein paar hochkarätige Filme zum Anschauen angekündigt, die wir gleich bei den Releases aufzählen werden. Hinzu kommen News über neue Krimis und weitere Star Wars Spin-Offs. Und auch die aktuellen Trailer sorgen für eine volle Hütte. Superhelden, interstellare Spione, prügelnde Schönlinge und eine Mission, die unmöglich erscheint. Hier ist für jeden was dabei und wir geben unsere Meinung dazu ab. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Wir sind zurück nach einer kurzen Pause, es ist Juni und es ist die 150. Folge, der Vorredner hat es schon gesagt, ein kleineres Jubiläum, aber schon eine ganz schön große Zahl und ich freue mich wie immer, dass es die eine Konstante gibt, die sich hier durchweg durchzieht und das ist, dass ich mich freuen darf, wie in jeder Folge, anzukündigen, mit wem ich das zusammen mache. Oh, Jonas, bist du Ronny? Ja, das war ein langer Weg.
Oh Gott.
Nee, ich freue mich tatsächlich. Das ist echt cool, 150 Folgen. Da habe ich tatsächlich ein bisschen gestaunt, als wir da das Dokument angelegt haben, wo wir die Folgenzahl reintippern.
Ja, und Mitte des Jahres, hast du gerade gesagt. Ist ja quasi so ein kleines Bergfest jetzt schon für die Kinosaison dieses Jahr, 2022.
Ja, genau. Und ist weiterhin auf dem Weg, sich wieder Richtung Normalität einzupegeln. Schauen wir mal, was der Herbst so bringt.
Ich habe ja auch letzte Folge schon gesagt, es wird einfach nicht besser. Jetzt ziehen die ganzen Filmreleases wieder an. Meine Watchlist war schon gut abgebaut und jetzt die letzten 2 Monate, würde ich sagen, fühlt sie sich so langsam sehr, sehr, sehr gut. Und muss mal gucken, wie ich das abgearbeitet bekomme. Vor allem jetzt in unserer zukünftigen Urlaubszeit, die uns da jetzt
die mit großen Schritten kommt. Und auch wenn ich Liste der Releases anschaue, die wir gleich noch durchgehen werden, da sind auch schon wieder ein paar Hochkaräter dabei, die auf jeden Fall den Backlog länger werden lassen. Und wenn ich mir noch weiter unten angucke, was wir heute an Trailern mitgebracht haben.
Ja.
2 Wochen mal Pause gehabt, ja. Bam.
Und volle Hütte, wie gesagt, ja.
Ja, da und zwar nicht nur, ja, also große, dicke Dinger oder so.
Viel Action, viel Superhelden auch wieder, wobei wir, glaube ich, einen schon rausgelassen haben. Disney hatte auch nochmal was mit Pinocchio gebracht, haben aber gesagt, nur Teaser, lassen wir mal diese Folge noch raus, sonst
genau, aus Zeitgründen gerne.
Aus allen Nähten.
Ja, auf jeden Fall. Und es wird ja, wenn es ein Teaser war, auch einen Trailer geben und dann reden wir da nochmal in Ruhe drüber.
Irgendwann, wenn wir wieder auf Sendung sind.
2 Wochen waren Pause.
Ja.
2 Wochen war auch ein bisschen Urlaub. Mhm, aber
richtig.
Haben wir es da trotzdem irgendwas unterkriegen können zu gucken, sei es jetzt Serie oder Film oder irgendwas anderes, damit wir hier bei der Ruckzuck-Review vielleicht drüber sprechen können.
Es fließt immer noch wie warmer Honig meine Ohren hinunter quasi. Und ja, ich habe es geschafft. Serie wie
Gott,
auch
Ronny, such einen Arzt, das ist kein Honig.
Oh, ne. Ja. Und du selbst auch was geschafft?
Weniger als ich gewollt hätte. Du hast es ja angesprochen, der Backlog wächst. Aber wir haben versucht, zumindest einfach mal irgendwo anzufangen, so ein bisschen uns da durchzuknabbern.
Und?
Und tatsächlich habe ich es ja sogar einmal geschafft, ins Kino zu gehen nach, ich glaube, einem halben Jahr.
Stimmt, und ich kann mich erinnern, wo du dir da deine Tickets schon organisiert hast.
Ich hatte sogar, glaube ich, angeteasert schon vor 2 Wochen in der letzten Folge.
Gott, dann haben wir wahrscheinlich heute den Cruise'schen Tom 2-mal in der Sendung.
No
zu Beginn
way.
Und zum Abschluss.
Dios mio.
Ai, ai, ai.
Oh my.
Und beide Male fliegt er irgendwo irgendwelche Schluchten entlang, auf die eine oder andere Weise.
In der Tat.
So viel weg vorgenommen oder willst du direkt starten? Willst du direkt reinfliegen?
Ha! Top Gun Maverick.
Nice.
Wir wissen ja jetzt schon mit ein bisschen Abstand, erfolgreichstes Memorial Day Wochenende, was das US-Boxoffice betrifft, hat, glaube ich, da Fluch der Karibik noch ausgestochen, ist also hat, glaube ich, fast eingespielt, was er gekostet hat, 160 Millionen eingespielt, glaube ich, 170 hat er gekostet, weltweit ist er schon bei 300, also erstmal können wir vorwegnehmen, kommerziell sehr erfolgreich. Was können wir noch vorwegnehmen? Das IMDb-Rating aktuell nach 70.000 Votes ist völlig
Cray-Cray unterwegs, aus meiner Sicht.
Fast Richtung 9, oder?
Es ist bei einer 8,7 aktuell. Ei. Und da pegelt er sich jetzt dann ein auf aktuell Platz 53, All-Time. Bester Film, okay. Wo ich sage, lasst mal bitte die Kirche noch ein bisschen im Dorf. Denn dann kommen wir gleich dazu, wie ich es fand. Ist ein Kinofilm, als allererstes. Mhm. First and foremost ein Kinofilm. Es hat auf jeden Fall Sinn gemacht, dass ich vorher nochmal mich aufgeschlaut habe, nochmal Top Gun zu schauen, also den ersten Teil sozusagen. Ist nicht nötig, aber es gibt einen gewissen Payoff, wenn du es gemacht hast. Handlung ist ja überschaubar komplex. In beiden Filmen übrigens. Ja. So, und das Coole ist, wenn du nochmal geschaut hast, kannst du noch ein bisschen mehr wertschätzen, was sie mit dem zweiten Teil gemacht haben. Denn der ist im besten Sinne, aus meiner Sicht, Hollywood-Kino. Der ist echt oldschool.
Okay.
Ja, da ist vielleicht Anzahl der Schnitte ist vielleicht höher, aber ansonsten ist das Drehbuch, die Story, die Porträtierung der Figuren und die Eigenschaften der Figuren sehr an diese 80er Jahre angelehnt. Und das haben wir ja auch schon öfter besprochen in unseren Reviews, wenn ein Film genau weiß, dass er das machen möchte und nicht mehr probiert, als das zu machen, dann kann das richtig gut sein und dann wird das auch eine runde Nummer und funktioniert. Und in dem Fall ist das so. Man muss sich natürlich ein bisschen drauf einlassen. Ne, da gibt's dann halt Beauty-Shots und 60-jährige Männer und Frauen sehen halt aus wie Mitte 40. das ist dann halt so, aber er ist in jeder Hinsicht dem ersten Teil überlegen. Die Story ist ein bisschen runder, die Charaktere kommen besser rüber. Ich konnte zum Beispiel auch bei den ganzen Action-Sequenzen wesentlich besser folgen, was passiert auf dem Bildschirm. Und wenn man zum Beispiel vorher vielleicht auch das Featurette gesehen hat, und man kann es aber auch so vermuten, und du weißt, dass da die ganz viele von diesen Szenen echt sind, dass sie wirklich in Jets saßen und dann, wenn anfangen die G-Kräfte zu wirken und es ihnen die Gesichtszüge halt zerreißt, dass das halt echt ist, das gibt dem Ganzen so ein bisschen noch so einen animalischeren Drive, dass halt wirklich mit Fleisch und Blut da dabei warst. Und das ist halt so der Punkt. Der Film erfindet das Rad absolut nicht neu, aber er ist in vielerlei Hinsicht bocksolide. Und ich finde, die Tatsache, dass sie in diesen Jets saßen und wie sie es gedreht haben, das bringt Kino sehr wohl nach vorne. Da kam ich immer wieder auf James Cameron zurück. Ne? Den seine Filme, sei es jetzt Avatar, Titanic oder so, da sagst du auch nicht, das war erzählerisch jetzt irgendwas, was Maßstäbe gesetzt hätte. Aber er hat die Art und Weise, wie man dreht, nach vorne gebracht.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, Top Gun hat da auf jeden Fall eine Aktie drin. Es ist kein 8,7 aus meiner Sicht. Ich habe ihm 4 von 5 oder 8 von 10 oder so gegeben, weil ich fühlte mich wirklich bestens unterhalten. Und es ist crazy, wie Tom Cruise mit seinen 60 Jahren oder wo wir da jetzt mittlerweile rauskommen, noch abgeht. Also ich fand's super unterhaltsam.
Ja, klingt doch mega. Ich habe noch nicht gesehen, steht bei mir aber natürlich auch auf der Liste. Vor allem, weil wir auch gefühlt schon seit 2 Jahren immer wieder drüber gesprochen haben. Kommt der, wann kommt der, Covid?
Genau, und der Cruise-Ship Tom hat ja selber darauf gepocht, dass er bitte ins Kino kommen soll. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er nicht vorher schon irgendwie ins Streaming gerutscht ist. Mhm. Und aus meiner Sicht kann es wirklich nachvollziehen, ich kann es verstehen. Auf der großen Leinwand ist es echt, echt cool.
Also hat sich gelohnt, sagst du?
Ja, erster Kinobesuch war direkt ein Flash, ja. War großartig. It's your turn.
My turn. Ich musste nicht ins Kino gehen, also nicht für meine erste Review zumindest. Will ich auch nur kurz schon mal quasi abfrühstücken. Und zwar Stranger Things Staffel 4, Part 1.
Oh, vorsichtig.
Auch das mit den Parts werden wir heute nochmal aufgreifen.
Aber halt dich bedeckt, denn ich bin über eine Episode bisher noch nicht hinausgekommen.
Bist du über eine Episode noch nicht rausgekommen? Und okay, dann versuche ich mich echt zurückzuhalten.
Das wäre total Knurke.
Aber vielleicht kannst du ja schon in meine Frage quasi nachher ein bisschen mit reinkrätschen, um die ich mich eigentlich drehen will. Die Duffer Brothers, ja, die das ja hauptsächlich geschrieben und oft auch selbst Regie geführt haben, meinten ja so, das ist die größte und filmischste Staffel, wenn man das so sagen kann, überhaupt. Und ich glaube, mit der ersten Folge kriegt man das ja schon mit. Tatsächlich, also noch größerer Cast, ist ja immer mehr über die Staffeln gewachsen, verschiedene Handlungsorte. Man fängt jetzt an, auch größer Flashbacks einzubauen, also auf verschiedenen Zeitebenen zu arbeiten. Und richtig lange Laufzeiten. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, beziehungsweise hatte ich, glaube ich, schon wieder vergessen. Jede Folge geht im Schnitt jetzt 80 Minuten.
Oder länger. So, und damit sind wir ja bei doppelter Laufzeit im Vergleich zu, was die ersten 3 Staffeln abgefackelt haben. Das heißt, in reiner Laufzeit kriegst du ja quasi fast so viel Content wie die ersten 3 Staffeln zusammen. Was übrigens auch der Grund ist, warum ich noch nicht so weit bin, wie ich gerne sein möchte, weil eigentlich gefühlt jede Episode ein Spielfilm ist.
Wahnsinn, oder? Also ich habe dann extra nochmal geguckt, gerade so 3. Staffel, das waren dann so im Schnitt 45, 50 Minuten, aber jetzt on top halt immer 20 Minuten drauf. Und die letzte Folge von Part 1, also die 7., geht sogar dann 100 Minuten, ja, also sie geht dann fast geht Richtung 2 Stunden langsam. Da bin ich mal gespannt, was sie für Part 2 sich da noch ausgedacht haben. Das sind ja dann die 2 finalen Folgen.
Wobei man ja sagen muss, dass jetzt längere Laufzeit nicht pauschal besseren Content macht, ne? Also du musst es ja trotzdem irgendwie unterhaltsam gefüllt kriegen und dir nicht einfach nur noch mehr Zeit lassen im Erzähltempo. Und zumindest ich kann jetzt sagen, nach der ersten Episode, Alex. 4. Staffel, Part 1, tun sie das nicht. Erzähltempo ist eigentlich wie gewohnt. Es waren halt einfach nur gefühlt wirklich 2 Episoden am Stück. Ich hätte sogar, glaube ich, vielleicht einen Absprung gefunden, wo man es hätte trennen können. Mhm. Genau, aber worüber ich erstmal überrascht war, und das hatte der Trailer schon ein bisschen angekündigt, das ist halt, die sind halt wirklich straight on Horror gegangen jetzt. Gibt da keine coolen Genre-Mixes mehr oder so, es ist halt full on Horror.
Ja,
schon. Full on Nightmare on Elm Street.
Ja, auf jeden Fall, genau. Und dazu gibt es ja auch noch einen neuen Bösewicht. Und ich fand aber dadurch, dass man den neuen Bösewicht relativ früh und dann im Verlaufe der ersten 7 Folgen auch relativ oft sieht, ist das Tempo dann schon, also es kommt langsamer in Fahrt für mich als wie in den ersten Staffeln. Weil du hast viel mehr Zeit, es wird sich auch viel mehr Zeit gelassen, du hast auch viel größeren Cast, hast viel mehr...
Also doch, was ich angekündigt habe, mit mehr... Laufzeit hast du doch so ein bisschen.
Ich finde schon.
Drive.
Und dadurch finde ich auch, ist der Grusel, ein bisschen verhalten, weil da durch die Lauflänge und durch das gestretchte verteilt sich's halt schon auf relativ. Also
wie gesagt,
viel
dazu kann ich kann ich noch nichts zu sagen. Ich war einfach erstmal in der ersten Episode, hatte ich noch nicht das Gefühl, da ist man eher über den Horror als solchen, als auch über die echt explizite Darstellung und über die Tatsache, dass sie mir gleich am Anfang einblenden, ab 16, erstmal ein bisschen geschockt. So. Ja. Staffel 3 hat ja schon ein bisschen diese Tendenz gebracht, gerade mit dem großen Finale, das ja auch immer wieder zitiert wird in irgendwelchen Flashbacks. Also bisher, ich bin auf jeden Fall gehuckt natürlich, will natürlich wissen, wie es weitergeht.
Ja.
Und produktionstechnisch wieder auf allerhöchstem Niveau.
Ja, das kann man schon sagen. Also genau, dann freue ich noch auf die restlichen Folgen. Wie gesagt, bei mir hat es so ein bisschen gebraucht, um in Fahrt zu kommen. Es gibt dann, wie gesagt, die letzte Episode in Part 1. Da wird nochmal so quasi der Kreis wieder geschlossen. Da wird versucht, nochmal ein bisschen Neues und Altes zu kombinieren und kriegst auch so einen kleinen Aha-Effekt. Und ansonsten, das ist ja, glaube ich, mit der ersten Folge halt auch schon drin, diese Sowjet-Thematik aus Staffel 3 wird auch wieder leider aufgenommen und sogar ausgebaut. Da war ich ja schon in der 3. Staffel jetzt nicht so der Fan und das geht dann schon teilweise so in so eine Art Agentenkomödie teilweise. Also guckst du mal an, Hashtag Karate. Das fand ich ein bisschen komisch, da bin ich immer noch kein großer Fan. Aber ja, ich glaube insgesamt, das wäre meine Frage, so dieser Charme, mit dem wir gestartet sind, Staffel 1, vermisst du das? Wird das wieder zurückkommen oder...
Es hat sich, glaube ich, einfach davon wegentwickelt, wie halt das Cast halt erwachsener wird auch, ne? Weil in der ersten Episode hast du sie ja sehr wohl noch, wie sie Dungeons and Dragons spielen, weil manchmal hatte ich das so ein bisschen das Gefühl, weil sie es machen müssen. Nee, es ist ja in der DNA der Figuren schon irgendwie verhaftet. Sind halt nun mal auch die Nerds, kann man ja auch bleiben, ist ja auch mittlerweile kein Schimpfwort mehr. In den 70ern, 80ern war es vielleicht anders noch. Aber es ist, glaube ich, okay, dass letzten Endes die Zuschauer auch so ein bisschen mitwachsen, so wie halt die Serie sich da so halt findet. Und das ist auch der Grund, warum ich gespannt bin. Wir hatten da ja schon drüber gesprochen, dass es ein Part 2 noch geben wird von der 4. Staffel.
Ja.
Und danach sie es ja mit einer 5. schließen lassen wollen.
Yes.
Wo ich ja noch gespannter bin, wo halt die finale Reise wirklich hingeht.
Da bin ich auch gespannt, denn wie gesagt, genau, freu dich auf die nächsten 6 Folgen, vor allem auf die 7. Wie gesagt, da wird versucht, alles größer zu machen und gleichzeitig aber alles irgendwie zusammen wieder einzufangen, dass alles zusammen Sinn macht. Part 2 dann ab 1. Juli und auch da bin ich drauf gespannt. Es ist gut, ich warte mal noch mit einem generellen Fazit ab.
Wir können gerne dann nochmal sprechen, wenn ich auch soweit bin.
Genau, ich glaube auch. Dann nochmal sagen
lassen, noch mal mit,
wie sie die 4. Staffel jetzt zu Ende bringen und dann können wir ja vielleicht mal gucken, was wir uns für die Staffel 5 noch erhoffen. Oder auch
wunderbar.
Nicht. Du bist wieder zurück.
Jawohl.
Zu dir.
Und vielleicht haben wir ja tatsächlich Schnittmenge. Wenn ich sage Räuber und Diebe.
Da bin ich wahrscheinlich
sind
raus,
auf Ganoventour, doch 2 ganz Liebe sind schon auf
ach so,
ihrer
oh Gott.
Spur.
Jetzt stand ich aber echt auf dem Schlauch.
Okay, Chip und Chap, Baby.
Habe ich auch ganz oben in der Watchlist, wurde aber von meiner zweiten Review heute ausgestochen.
Oh
mein,
keine Schnittmenge. Okay.
Mann, ey.
So, ich hab's gesehen. War tatsächlich so ein bisschen das Erste. Und
ich muss direkt reingrätschen, weil ich es gesehen habe. Rotten Tomatoes, 82er Critical Score und 82% Audience Score.
Das ist richtig. Und im IMDb sind wir bei einer 7,1. Also quasi über dem Box-solide Prädikat.
Ja, klingt, genau, wollte ich sagen. Klingt alles sehr solide. Jetzt deine Meinung.
Ich muss gestehen, nach dem großen Hype des zweiten Trailers dann, sortiere ich mich, glaube ich, zwischen Trailer 1 und Trailer 2 ein, so final.
Okay, den ersten fanden wir ja beide so sehr merkwürdig und den zweiten
ja,
fanden wir sehr gut.
Ja, und es ist jetzt so ist der Film auch,
okay,
finde ich. Also für mich kam er nicht so mega zusammen. Es ist ganz viel Fanservice dabei, viel Throwback. Der audiovisuelle Stil funktioniert überraschend gut tatsächlich und es gibt viel zu entdecken. Wahrscheinlich macht es sogar Sinn, ein zweites Mal zu gucken. Es gibt coole, ja, kurze Szenen, Sequenzen, wenn man so ein bisschen in der Branche drin ist, gerade auch in der Animationsbranche. Natürlich besonders, wenn man Chip und Chap selber geschaut hat, als man Kind war. Der Plot selber ist dann aber weit weniger clever, als ich gehofft hatte, weil sie teasern es ja an als so ein Murder-Mystery. Mhm. Und es ist eigentlich relativ schnell, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, eigentlich klar, der ist es und wir müssen jetzt irgendwie dran kriegen. Und dann passieren halt Dinge und das wird auch gar nicht so sehr verkompliziert. Es geht dann halt auch relativ viel um die Beziehung zwischen Chip und Chap. Aber das ist alles erzählerisch so Mittelmaß, finde
okay.
ich. Und deswegen ist es halt am Ende auch genau das. Also ich kann das ja relativ kurz halten, erstmal, wenn du ihn auch noch nicht gesehen hast. Ich habe 3 Sterne gegeben, glaube ich, oder 6 von 10. Kann also diesen Mega-Hype nehmen. Und das ist schon aus meiner Sicht nur so hoch geworden, weil ich Fan bin. Ansonsten nüchtern betrachtet wäre es eher eine 2,5 gewesen aus meiner Sicht. Weil eben erzählerisch ist so, ich hätte jetzt gesagt, nehmt dieses Format, ja, nehmt diesen audiovisuellen Stil und erzählt halt was Frisches irgendwie.
Okay.
Es war total cool, die Figuren alle nochmal zu sehen, aber sie haben ja nun mal, und das hat der Trailer ja auch schon gesagt, nichts mehr damit zu tun, womit du oder was du aus deiner Kindheitserinnerung so mitbringst. Das musst du halt schlucken, ne? Und musst halt akzeptieren, wie diese Figuren jetzt porträtiert werden. Nichtsdestotrotz, das Voice-Over und so weiter, die Leute, die dabei sind, allen voran natürlich Mulaney und Samberg, mega. Ja, also ist einfach großartig, die zu hören. Aber schau es dir auf jeden Fall mal an. Ich hatte gesehen, dass er halt wirklich bei vielen gut ankommt.
Was heißt gut? Was heißt bei vielen gut?
Hast du da 4. 4 von 5.
Okay.
Ja, so die Tendenz. Und das matcht sich ja dann so ein bisschen mit dem Rotten Score. Und ich meine, die 7,1 im IMDb ist ja auch echt richtig hoch. Mhm. Und da sehe ich ihn halt einfach nicht. Und vielleicht kannst du mich dann, wenn du ihn geschaut hast, kannst du ihn da vielleicht nochmal mitbringen, nämlich nochmal erhellen, ob mir irgendwas entgangen ist. Vielleicht.
Okay. Ich habe ja von dir auch noch Turning Red auf die Liste gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel da war.
Oh, yeah, boy.
No,
weiß gar nicht.
Nur
Red, glaube ich.
Ich glaube, nur Red.
Glaube, ja.
Der steht da ja auch noch auf der Liste. Aber Chip und Chap könnte auch diesen nochmal ausstechen. Und du hast gerade gesagt, Mega-Hype. Und ich habe auch was dabei, Stichwort Mega-Hype. Und zwar noch nachgeholt, weil ich es unbedingt nachholen musste. Und zwar Everything, Everywhere, All at Once.
Oh my.
Oh my. 28. April kam er ins Kino. Wir hatten letztens noch drüber gesprochen, auch hier Richtung Northman. Alles irgendwie nicht geschafft, aber den jetzt noch nachgeholt. Und klingt so, als hättest du den auch noch nicht eingeschoben bekommen.
Doch.
Ah, oh Gott. Dann muss
aber ich habe ihn bewusst noch nicht mitgebracht, weil ich immer noch in der Restmarinade des Films liege, um zu verstehen oder zu einer Entscheidung zu kommen, wie gut er jetzt wirklich ist. Zum Thema Überhype.
Alex, das finde ich schon wieder unverschämt, weil ich glaube, wir haben uns quasi jetzt schon wieder über das digitale Telefon fast schon wieder die Hand geschüttelt.
Gut, bitteschön. Dankeschön. Nächstes Mal gerne Hände waschen vorher, aber...
Oder nochmal die Desinfektion drüber schmieren. Ich kann ja ganz kurz erzählen, also gut, ich meine, die Zeit sind klar, Film von Dan Kwan und Daniel Scheinert. In der Hauptrolle Michelle Yeoh und die Story war ja auch relativ klar. Ne? Also Michelle Yeoh spielt hier die Evelyn, die vor langer Zeit in die USA eingewandert ist und erhält mit ihrem Mann einen kleinen Waschsalon, aber in der Ehe kriselt es irgendwie und auch die Beziehung zur Tochter Joy ist irgendwie jetzt nicht so prall. Und dann eines Tages kriegt sie irgendwie eine gewischt von ihrem Mann, der dann plötzlich sagt, er kommt eigentlich aus einem Multiversum und sie ist jetzt die Einzige, die irgendwie das Multiversum vor einer bösen Macht retten muss.
So, yes.
So schnell erzählt, so deutlich komplexer wird es auf der Leinwand letzten Endes gezeigt.
Yes.
Mit sehr vielen kreativen Ideen, also auch gerade die ersten Szenen, die dich versuchen da abzuholen, ne? So eine erste Kampfszene mit einer Gürteltasche als Einsatzwerkzeug, da ist zum Beispiel die Choreografie, fand ich da sehr cool.
Definitiv.
Weitere Kampfszenen, zum Beispiel in diesem Korridor, wo dann so ein paar Spezialeffekte und ein paar coole Schnittsachen zustande kommen oder diese Parodie auf 2001, wo die Affen da mit den Wurstfingern irgendwie das Zeitgeschehen beeinflussen.
Ja.
Oder ein Dialog zwischen zwei Steinen und so weiter. Also es gibt ganz viele kreative Einfälle und trotz des kleineres Budget, muss man schon sagen, ich glaube 25 Millionen haben sie gebraucht, wird viel gezeigt.
Ja, es wird viel gezeigt und ich finde auch, das, was sie zeigen, sieht nicht billig aus. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, sie haben echt viel draus gemacht. Gerade was zum Beispiel auch die Kampfsequenzen betrifft, das sieht alles echt sehr aufwendig, sehr teuer aus.
Ja.
Große Sets.
Die Hauptstoryline ist natürlich ein bisschen geschachtelt, die passiert oder geschieht eigentlich wirklich nur in einem kleinen Handlungsort, in so einem Bürokomplex. Mhm. Und dann fand ich im Gegensatz dazu nur die Darstellung dieses Alpha-Universums, die fand ich ein bisschen grenzwertig einfach, wenn man das gezeigt hat. Also der Ursprung, wo diese Reisen zwischen den Multiversen anfingen, das fand ich immer so ein bisschen, okay, es sieht ein bisschen trashig aus. Ich weiß nicht, ob es so unbedingt gewollt ist, mit diesen komischen Hüten in dem fahrenden
Ja,
Band.
Wusste ich, war ich mir auch nicht sicher. Ich fand auch, dass der Weiße Palast hatte so Bill & Ted Vibes.
Ja, da muss ich auch dran denken, richtig. Und dann hast du halt eine Länge von über 2 Stunden und ich fand dann vor allem den letzten Akt extrem lange. Das Finale wird so gefühlt eine halbe Stunde vor Abspann so eingeläutet. Da dachte ich so, okay, mal gucken, wie sich es noch austüftelt, aber es wird nur immer mehr und mehr. Das fand ich ein bisschen...
Ja, es zieht sich dafür, dass am Anfang... Also sie verbringen relativ viel Zeit mit dem Intro. Das ist auch, glaube ich, gut so, damit du die Dynamiken zwischen den Figuren erkennst.
Ja.
Und dann drücken sie mega auf die Tube, um es dann am Ende so ein bisschen wieder rauszunehmen. Und ich weiß nicht, ob sie da einfach zelebrieren wollen, worum es geht, damit im Zweifel vielleicht bei jedem wirklich auch der Groschen fällt, was so ein bisschen die Message ist.
Ja, denke auch.
Aber ja, also das Erzähltempo, das schwankt halt sehr, sehr und wirkt dadurch so ein bisschen unrund.
Das fand ich irgendwie auch, obwohl jetzt quasi du keine großen, ja, du hattest eigentlich keine großen Spitzen, war jetzt aber auch nicht am Flatline, wie du es mal vielleicht so gerne ausgedrückt hast.
Nee, ach, überhaupt nicht.
Und auch der Handlungsspielraum, wie ich es gerade gesagt habe, er ist trotzdem dann gefühlt ein bisschen kleiner, was per se nicht schlecht ist, aber so dieser epische Umfang der Handlung, der spiegelt sich dann bei mir teilweise, hat sich bei mir nicht immer ganz dann.
Er wird halt immer nur so kurz angeteasert, ne? Also,
ja.
Du siehst ja dann noch diese ganzen Universen, da haben sie sich ja schon auch ganz viel Mühe gegeben. Die einen oder anderen, da springen wir sogar tatsächlich mal rein. Der ganze Rest wird teilweise nur in so einer Montage kurz angeteasert.
Ja, genau. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Handlung an sich ist ja auch recht überschaubar letzten Endes. Aber so durch dieses Audiovisuelle und Erzählerische, also wie sie es machen, wird so ein bisschen aufgebauscht. Da hat dann für mich dann aber so ein bisschen an Zeichnung verloren, also die Geschichte an sich, weil am Ende, oder gerade am Ende ist die Message von der Geschichte auch klar, aber die emotionale Tragweite hat mir so ein bisschen gefehlt, weil so ein, zwei Handlungsaspekte, die ich wichtig fand, die wurden nur erzählt und ganz kurz nur gezeigt. Und zum Beispiel diese Motivation und Herkunft der Weltenzerstörerin. Ja. Und letzten Endes hast du dann auch ein bisschen Raum zur Interpretation gehabt, aber letztlich geht es einfach dann irgendwann in ein recht großgezogenes Happy End. Und wo es dann zu Ende war, wusste ich dann auch nicht. Also weiß nicht, wie du gerade gesagt hast, was ich von dem Film letzten Endes halten soll. Weil er wurde gehandelt als bester Film aller Zeiten sogar. Ne? Also viele haben das gesagt. Die Bewertung ging am Anfang echt durch die Decke und ich saß da und wusste nicht so, was habe ich ja jetzt gerade gesehen? Also
wie gesagt, meine Erwartungshaltung war leider auch extrem hoch, wie du gesagt hast. Mhm. Und es ist ganz viel Tolles dabei, keine Frage. Ja. Und gerade für das Budget, den Scope relativ groß zu halten, diese erzählerische Konsequenz, die drin ist, viel Neues auszuprobieren, sehr kreativ ranzugehen. Fakt ist aber halt auch, dass bei vielen Szenen nicht nur eine gewollte Hommage da ist, wie zum Beispiel bei 2001, sondern diese ganze Anfangssequenz, ich weiß nicht, ob das gewollte Hommage war, harte Matrix-Vibes hatte. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn du jetzt noch sagst, ich bin Morpheus am Telefon und du bist die Auserwählte, während sie da irgendwie durch diese Reihen sich schlängelt. Ja, also ich habe halt viele Einfälle wiedererkannt und deswegen würde ich mich auch so ein bisschen versperren zu sagen, dass er halt der beste Film wegen mir auch nur des 21. Jahrhunderts ist, geschweige denn halt aller Zeiten. Da gibt's halt viele andere, die ich in den Ring werfen würde, die er halt hier sehr erfolgreich und sehr sehr geschickt natürlich zitiert. Mhm. Aber er zitiert halt viel. Aber er macht halt eben auch insgesamt viel richtig. Ich fühlte mich schon gut unterhalten. Ich fand auch die Message am Ende sehr süß.
Ja.
Du sagtest es ja auch schon, dass ich fand es eigentlich ganz, ganz charmant, dass die Message am Ende eigentlich eine ganz kleine ist, die einfach nur unheimlich groß erzählt wurde.
Ja.
Und das fand ich unterm Strich eigentlich gar nicht so weiter dramatisch, aber es wirkte halt, wie gesagt, dadurch, dass es so vollgestopft war, Ja, also wie gesagt, ich bin immer noch am Hadern.
Ja, ich auch, weil tendenziell, wie du gesagt hast, irgendwie waren so ein bisschen Tempoprobleme, weil ich dachte so, dieses ruhige Intro war schon cool, aber gefühlt war man dann doch zu schnell drin und ich habe zu lange gebraucht, um an die Charaktere ranzukommen und dann hast du mich einfach zu wenig gecatcht, was zwischen den Charakteren passiert und wie es letzten Endes austüftelt, weil es läuft auf dieses...
Aber ja. Cast ist aber mega und spielt auch überragend, also ganz, ganz großartig. Das Skript gibt es auch her. Ich finde, durch die Bank sind die alle mega gecastet. Mhm. Egal, ob es jetzt Mama, Papa, Kind ist. Alles echt stark. Ja, ich muss es, wie gesagt, immer noch sacken lassen. Ich weiß es noch nicht, wo ich lande.
Final. Ich habe auch überlegt, ich muss das jetzt, hab mich auch echt schwer getan, hier so ein paar Stichpunkte runterzuschreiben. Und ich bin jetzt aktuell, bin ich bei 4 Sternen gelandet.
Ja, da finde ich mich aktuell auch.
Das ist ein bisschen ab vom Schuss, was Rotten Tomatoes sagt. Das sind ja die Kritiken liegen bei 95%, die Audience bei 90. Aber bei IMDb geht es auch langsam in die Richtung. Da findet man sich mittlerweile bei einer 8,4 wieder. Das finde ich okay.
Ja.
Aber ja, ist ein Film, den ich mir, glaube ich, echt noch ein zweites Mal angucken muss.
Yes, absolut, absolut. Und wenn er das erreicht, dann hat er viel richtig gemacht.
Definitiv. Also er hat mich zumindest nicht abgeschreckt, das ganz sicher nicht. Und wie du gesagt hast, da war viel Cooles dabei. Aber ja, dieses Meisterwerk dieses Jahres oder der letzten Jahre habe ich da tatsächlich jetzt nicht unbedingt drin gesehen. Und wir sind ja eigentlich gerne bei so Independent-Crossover-Filmen.
Wir hypen gerne
irgendwas. Stuff. Genau. Ja, das Schlusswort. Punkt. Aus. Ende.
Yes.
Dann sind wir, glaube ich, durch mit den Ruckzuck-Reviews.
Genau. Und dann müssen wir jetzt hier, wir hatten schon geteasert, den vollen Juni einmal in den Releases abhandeln. Und du hast es schon mega eingedampft. Und trotzdem, wenn ich da einmal drüber lese, mein lieber Schwan, da schlackern dir die Ohren.
Ja, wir haben jetzt wirklich nur die Highlights oder die Independent-Highlights hier rausgezogen. Soll ich direkt losstarten?
Bitte.
Also 2.6. ab heute im Kino, wie gesagt, Independent Highlight würde ich sagen, der ist auch schon rumgeschwirrt in Fachkreisen. Oh, guck dir unbedingt an, guter Film. Der schlimmste Mensch der Welt von Joachim Trier, nichts zu verwechseln mit Lars von Trier, hat nichts gemein.
Gott sei Dank.
Nicht mal das Herkunftsland, sondern kommt aus Norwegen. Auch ab 2.6. die Outfit, da hast du ja deine Meinung schon kundgetan. Hier
genau, wer nicht ins Kino gehen will, gibt da auch andere Mittel und Wege, an VOD zu kommen.
Genau, wenn nicht nochmal die letzten Folgen hören, Alex hat da seine Meinung quasi schon ins Audioformat gepresst und ab 2.6. Jurassic World Dry, ein neues Zeitalter.
Ja, bockt mich tatsächlich. Ich will jetzt hier wissen, wie es ausgeht. Das Cast zieht wie Sau,
komplett
finde ich.
Neues Cast der Jurassic World Reihe trifft auf komplett altes Cast der Jurassic Park Reihe. Jetzt wird alles zusammen in einem Film.
Yes. Finde ich auch. Das ist ja auch das Finale, soweit ich weiß.
Super interessant.
Ne?
Genau. Ja, wahrscheinlich wird es nochmal irgendwie ein Post-Credit-Bla
geben. Ja, es wird sicherlich ein Post-Credit geben, aber prinzipiell wollen sie ja, glaube ich, jetzt hier den Deckel drauf machen. Es ist immer wieder Colin Trevorrow, der die Regie führt und von daher da die Fäden dann irgendwie zusammenbringt. Und ich fand, die Trailer sahen nach Spaß aus und ich bin da nicht abgeneigt, den dann irgendwie mal noch zu gucken irgendwann. Ich weiß nicht, ob es ins Kino geht, aber.
Ja, ich bin auch gespannt. Nicht. Hoffentlich kriegen sie da den Sack irgendwie zu, weil die ersten beiden Jurassic World-Teile fand ich okay. Naja. Ab morgen dann Streaming-Plattformen scharf schalten. Da kommt The Boys Staffel 3.
Weißt du, ob The Boys Staffel 3 direkt Tutu Completi kommt oder? Wahrscheinlich nicht, oder?
Wie die ersten beiden Staffeln, würde ich sagen, wöchentlich. Vielleicht mit der Doppelfolge, wie es Prime ab und zu macht, aber ich glaube, wöchentlich.
Okay.
Amazon Prime, ab morgen, 3.6. The Boys.
Bin ich dabei, ersten beiden Staffeln gesehen, dritte Staffel auch geguckt.
Ab 8.6. dann wieder was für Alex, Mrs. Marvel, Staffel 1 auf Disney Plus. Oh, da ist er noch hin und her gerissen. Oh.
Ja, wir werden sehen,
Oh, was heißt
wir haben ja den Trailer gar nicht in der Review gehabt.
Nee, tatsächlich
meine
nicht.
Ich. Ja, schau mal. Sieht halt eher aus, als würde sich ein bisschen ein jüngeres Publikum richten. Nichtsdestotrotz ist die Figur von Miss Marvel super, super interessant. Hab da auch gute Comics schon zugelesen. Von daher, mal gucken.
Marvel-Serie im Pflichtprogramm bei Alex. Hört, hört. Ja,
Pflichtprogramm ist es natürlich.
Ach so, aber nicht, das Gute wann ist. Und wo? Ach so, richtig. Meinst du das? Ah, okay, verstehe.
Alles das.
Ah, krieg ich dich vielleicht noch mit dem nächsten abgeholt? Hier Anime 100%. Am 9.6. im Kino.
Yes.
Bell von, ich probiere es mal, Mamoru
Hosoda.
Fall mir doch nicht ans Wort, da will ich es schon mal probieren. Gut, dann gebe ich es jetzt auf, dann sage ich nur Bell. Anime
im Kino. Ja, Hosoda ist Regisseur von Ghost in the Shell. Das ist eigentlich alles gesagt dann. Schaut euch den Trailer an. Audiovisuelles Fest, der Trailer. Genau, ist so ein bisschen eine moderne Interpretation, so wie ich gelesen habe, von Die Schöne das Biest trifft.
Genau.
Fancy Social Media, weiß nicht, Wreck-and-Ralph-mäßige Interpretation der visuellen Darstellung. Klingt abgefahren, cool.
Eine Woche drauf, 16.06., kommt dann The Unbearable Weight of Massive Talent in die Kinos. In Deutschland nur Massive Talent. Und zwar Nicolas Cage spielt Nicolas Cage, an seiner Seite noch Pedro Pascal. Auch da haben wir, glaube ich, schon gute Vibes vom Trailer mitgenommen und er kriegt ja auch ganz gute Kritiken.
Ja, geht aber in ähnliche...
Meisterwerk wahrscheinlich, aber...
Ich wollte gerade sagen, er tappt in die gleiche Falle wie... Everything Everywhere.
Ja gut, aber ich glaube, ihm hat man jetzt nicht besser.
Nee, das nicht, aber da kam ja auch dieser Teaser mit, oh, Rotten Score immer noch auf 100%
ja,
und bla,
stimmt.
Bla, bla.
Da hast du recht, ja, genau. Also, Erwartung ein bisschen zurückschrauben, aber sieht nach sehr witziger Unterhaltung aus. Gleicher Tag, Lightyear mit Chris Evans, der hier den Raumpiloten aus Toy Story spricht.
Yes.
War ich verwundert, dass er nicht auf Disney Plus rauskommt, sondern tatsächlich Kinorelease.
Ja, sie probieren es mal wieder, ne? Ist tatsächlich spannend. Aber die Toy Story-Filme haben ja im Kino gut gezogen. Mhm. Vielleicht will man da diese Welle hier auch reiten. Ich habe den letzten Trailer nicht gesehen, weil du meintest, der geht ganz schön ins Spoilery.
Oh ja,
Territorium. Main Spoiler, deswegen habe ich den weggelassen. Ich fand den Teaser und den ersten Trailer ziemlich cool und sah danach aus, als wäre es nicht pauschal für Kinder. Sondern vielleicht ist er eher für ein älteres Publikum
das
gedacht.
Das kriegt ja Pixar oft gut hin oder hat es lange Zeit oft gut
hinbekommen. Den Mix, ne?
Genau, ja. Den Mix. Da bin ich auch mal gespannt. Genau, aber der aktuelle Trailer, der letzte Trailer, ja, würde ich auch umschiffen. Main Spoiler. Ich hoffe, im Film greifen sie es relativ auch schnell auf, sonst wäre es schade gewesen. Ein Tag später, 17.06. wieder Streaming, Streaming, Streaming. Da kommt Spider-Head auf die Plattform mit Chris Hemsworth als zwielichtiger Inselbewohner.
Inseldoktor, ja, genau.
Inseldoktor. Der die Leute irgendwie zu sich einlädt und versucht zu manipulieren mit irgendwelchen Chemikalien. Haben wir drüber gesprochen über den Trailer? Mal gucken, ob es das wird. 22.06., noch ein paar Tage später, der Umbrella Academy Staffel 3, auch auf Netflix. Hast du die ersten beiden gesehen eigentlich?
Absolut. Und bin deswegen auch all in, wenn die dritte Staffel beginnt.
Sagst du eigentlich Empfehlung? Ja, unbedingt? Oder?
Ja, unbedingt.
Mhm. Echt?
Ja.
Tatsächlich?
Ja, ich fand's super unterhaltsam.
Ah, es wird nicht besser. Es wird nicht besser mit der To-Do-List.
Auch weil das Cast im wahrsten Sinne des Wortes und auch die Interpretation teilweise sehr, sehr angenehm diverse ist. Sehr, sehr cool.
Okay, lass mich vielleicht die Gedanken kurz zur Seite legen, damit ich hier nicht traurig werde über meine lange Watchlist. Lass uns zu den Neuigkeiten kommen. Und es wird nicht besser mit
genau, Tudus, denn es gibt die News starten wir mit. Es gibt eine neue Staffel True Detective.
Ah,
so weit, so gut. Und jetzt müssen wir auch Jodie Foster wird hier die Hauptrolle übernehmen. Finde ich spannend tatsächlich. Wir hatten sie ja jetzt zuletzt schon als Anwältin, die so ein bisschen kriminalfallmäßig tätig geworden ist, nenne ich es jetzt mal. Und ich finde, sie ist ein ganz gutes Fit für so eine Rolle bei True Detective. Ich fand die erste Staffel natürlich überragend, zweite Staffel besser, als viele gesagt haben. Dritte Staffel war von daher können sie mit der vierten gerne wieder zurück zur alten Form finden ein bisschen. Und ja, es sei natürlich erwähnt, dass sie ja schon mal die Clarice Starling gespielt hat beim Schweigen der Lämmer. Ne?
Kommt auch noch dazu.
Ja, also kann ganz gut passen.
Gab es eigentlich schon einen Starttermin? Nee, es gab jetzt einfach nur die Ankündigung, oder?
Genau, nee, es gibt jetzt aktuell nur die Ankündigung. Das heißt wahrscheinlich, Pre-Production hat begonnen und ja, mal abwarten.
Abwarten. Abwarten auch auf neue Star Wars-Serien, so rum. Es gab hier den großen Star Wars Convention Blowout und da haben wir hier so 2-3 Stichpunkte so von Highlights aufgeschrieben, mehr oder weniger. Neue Serien, Alex, es hört einfach nicht auf.
So sieht's aus.
Erste Serie.
Ja, sag an.
Und zwar von John Watts, Skeleton Crew. Und John Watts sagt uns was?
Spider-Man,
danke.
Yeah. Genau, ich habe keinen Bock mehr auf Spider-Man-Franchise, deswegen mache ich auch Fantastic Four jetzt nicht und gehe stattdessen in ein anderes Franchise und mache eine Star Wars-Serie.
Das, was am meisten Geld abwirft.
Okay, John, verstehe ich nicht.
An seiner Seite oder mit im Gespräch als Schauspieler Jude Law.
Jawohl.
Und da aber auch rausgehört, es geht um eine Gruppe von Kindern, die irgendwo in der Galaxie gestrandet sind und dann ihren Weg nach Hause finden müssen. Also eine Serie, die sich womöglich auch eher an ein jüngeres Publikum wendet.
Möglich, aber klingt tatsächlich einigermaßen erfrischend, wenn nicht plötzlich wieder irgendwie Luke Skywalker andockt und ihnen irgendwie zeigt, wie sie mit der Macht umgehen.
Das wäre...
Und dann gibt's Cocktail auf Tatooine Komisch. Für alle.
Oh Gott, der Green.
Ja, komm, next, weil mehr wissen wir ja tatsächlich noch nicht, außer okay. dass der Titel erstmal cool klingt.
Tales of the Jedi. War so ein bisschen in der Schlagzeile, weil Liam Neeson quasi zurückkehren wird und einem Charakter bei dieser animierten Serie seine Stimme erneut leihen wird.
Genau,
und
also
Filoni hat sich das irgendwie gefühlt, wie er gesagt hat, so, keine Ahnung, aus dem Handgelenk geschüttelt. Habt ihr eine Idee für eine Anthology-Serie? Bitte, nehmt.
Ich meine, Liam Neeson, also die Rolle von Qui-Gon Jinn ist ja Fan-Favorite letzten Endes. Wenn sie jetzt hier in der animierten Form die nochmal aufleben lassen können, cool, freut mich. Ich bin trotzdem der Meinung, macht mal was Neues. Frisches Neues.
Hör nicht auf damit. Würde auch quasi in die Richtung gehen von einer Lando-Serie, die vor Ewigkeiten angekündigt wurde.
Ja, im Rahmen von Solo, ne?
Ja, genau. Mit Donald Glover in der Hauptrolle, der die Rolle von Lando in Solo gespielt hat. Und da heißt es, ja, ist noch in Arbeit.
Oh, okay.
Also die Flamme brennt irgendwie noch.
Ja, Donald Glover hat das schon super gut gemacht, ne? Aber genauso wie eigentlich wahrscheinlich keiner den Solo-Film gebraucht hat, braucht wahrscheinlich auch niemand eine Lando-Serie. Again, macht gerne mal was anderes, was Neues.
Gab ein Lebenszeichen, aber wann und wie und wo ist noch unklar. Steht noch in den Sternen. Haha. Und wir bleiben bei Star Wars, wenn wir jetzt zu den Trailern direkt kommen. Und zwar gab es jetzt den ersten vollwertigen Trailer zu Endor.
Richtig. So, Endor wussten wir ja schon. Sehen wir eine bekannte Figur wieder, porträtiert von Diego Luna. Ne, den kennen wir schon von Rogue One.
Mhm.
Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich so eine Art Prequel-Serie, die in Rogue One mündet oder aufgeht.
Mhm.
Vielleicht. Dann ist halt die Frage, wie lange milken sie dann das Ganze? Kommt dann noch eine zweite Staffel, dritte Staffel? Oder?
Ach so, ich wollte gerade sagen, um dich zu unterbrechen, Stellan Skarsgård hat gesagt, Dreharbeiten Staffel 2 im Herbst 2022.
Ach, hör auf. Okay, na gut, dann wissen wir ja zumindest da schon mal Bescheid.
Also ob sie komplett aufgeht in Rogue One, anscheinend wahrscheinlich nicht.
Anscheinend nicht.
Mal gucken.
Ja, ich meine, denn das Schicksal von Diego Lunas Figur ist ja relativ final. Und Spoiler für Rogue One, genau. Nichtsdestotrotz sah es sehr, sehr gut aus. Und hier bei Endor würde ich sagen, machen sie gerade so genug Frisches und so wenig, was wir schon kennen, mit rein. Rogue One war deswegen für mich ja auch sehr, sehr gut, weil er eben ein bisschen anders war, relativ frisch, sich nicht so sehr ausruht auf bekannten Figuren. Wenn sie das hier auch so hinbekommen, könnte das sogar ganz cool werden. Wir hatten ja, als wir das erste Mal davon gehört haben, gesagt, klingt spannend, weil eben Rogue One funktioniert hat.
Ja, definitiv. Und auch für mich einer der besten Star Wars Spin-off-Filme bis jetzt, weil er eben ein bisschen gritty war, ein bisschen düsterer.
Genau, absolut richtig.
Und halt nicht so viel von Anakin und Luke und irgendwie da alles reingezogen hat, sondern einfach selbstständig dastand. Fand ich auch sehr gut.
Und hier gar nicht mehr so lange warten. Lange genug, dass wir vielleicht ein bisschen den Backlog reduziert kriegen, Ronny.
Mm.
31. August geht's auf Disney Plus los. Vermutlich mit mindestens mal einer, vielleicht eine Doppelfolge.
Schauen wir mal. Ich habe ja hier auch noch den Obi-Wan auf der Liste stehen. Der ist ja jetzt auch gestartet vor 1-2 Wochen.
Ja.
Mal gucken, wie ich das alles unterkriege.
Ja, und seitdem ist auch, für mich, ne, der weder Obi-Wan gesehen hat, noch Stranger Things, Social Media offizielles Minenfeld.
Das auf jeden Fall. Gerade bei Stranger Things wird gerade gut gespoilert, wenn du irgendwo rumstehst.
Furchtbar.
Gar nicht mit Absicht, sondern nur hier, explains und wir gehen in die Tiefe, was das bedeutet. Und dann, oh Gott.
Ich habe schon nur gelesen, dass bei Obi-Wan den ersten 2 Folgen irgendein Tod die Timeline bricht und dass die Fans sauer sind. Und ich dachte, oh Gott, beruhigt euch alle.
Wir haben es gerne hier nochmal weitergetragen und gehen damit zum nächsten Thema, in ein anderes Universum, und zwar ins Marvel-Universum.
Mhm.
Trailer zu She-Hulk, Attorney at Law, Staffel 1.
Genau. Wir wussten ja, dass Tatjana Maslany die Hauptrolle hier gewonnen hat und die Jennifer Walters spielt. Wir wussten auch, dass Mark Ruffalo zurückkommt, und der Trailer hat jetzt suggeriert, dass wahrscheinlich Ruffalo sogar eine größere Rolle spielt in der Serie selber und dass sie scheinbar irgendwie Cousine, Cousin sind jetzt hier. Ich fand den Vibe des Trailers erstmal ganz unterhaltsam.
Mhm.
Aber die Special Effects, da gab es ja schon einen ordentlichen Shitstorm in den sozialen Medien. Und ja, ich weiß nicht, ob es die YouTube-Auflösung ist, aber ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht für so einen reduzierten, ich weiß nicht, ob es so ein Cell-Shading-Look sein soll. Aber wenn sie sich verwandelt in She-Hulk, dann das haben wir schon mal besser gesehen vor Jahren. So gefühlt.
Das hat mich ein bisschen an Aladdin erinnert. An den ersten Trailer mit Will Smith als Jin.
Ja, ja.
Oder Genie.
Das Ding ist, wir wissen ja, der erscheint am 17. August. Da wird es keinen Sonic-esken, wir machen alles nochmal neu Moment geben. Das, was wir gesehen haben, ist das, was wir garantiert kriegen werden. Da ist, glaube ich, bei Disney und Marvel Cinematic Universe ist alles relativ festgegleist, sage ich mal. Ne?
Da kommst du nur mit Passierschein 38 in die Postproduktion rein,
das,
und da nochmal ein paar Hebel umzuschalten.
Ja, das glaube ich auch. Und von daher, wie gesagt, wird sich da, glaube ich, jetzt nichts mehr ändern, auch wenn die Fans das nicht gut fanden. Und da wird sich jetzt zeigen, ob die Serie halt trotzdem überzeugen kann. Wie gesagt, ich fand den Ton an sich, den der Trailer anschlägt, tatsächlich ganz kurzweilig, auch ein bisschen lustig und ziemlich cool. Aber ich weiß nicht, ob ich über im Zweifel schlechte Special Effects hinwegsehen kann, wenn die eventuell tatsächlich ein zentrales Element sind in jeder Episode.
Ja, vor allem bei Hulk, also gespielt von Mark Ruffalo, war das ja über die Jahre auch immer, immer besser und wirklich sehr, sehr, sehr gut, dass man dann zum Schluss eigentlich sagen konnte, das passt. Also wirklich die, wie soll ich sagen, es verbindet sich sehr gut mit der realen Footage, die man dann so sieht. Ja, aber bei ihr jetzt speziell, bei ihrem Charakter, fand ich es auch direkt ein bisschen so off-putting und war ein bisschen raus. Und natürlich,
wie gesagt, ich fand die Szenen standen kurz im Trailer, fand ich. Man konnte gar nicht in Ruhe mal gucken. Und es ist vielleicht auch wirklich die YouTube-Kompression. Ich weiß nicht, wie es dann wirklich in 4K aussieht, wenn du streamst. Aber ich bin leider ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen.
Ja, werden wir sehen. Kommt ein bisschen früher als die nächste Star Wars-Serie am 17. August dann schon. Also dann habt ihr, dann haben wir und ihr alle ein zweiwöchiges kleines Püfferchen, um bis zur Endeserie durchzukommen. Ah nee, ist ja wahrscheinlich auch wieder wöchentlich.
Nee, das müssen auch wöchentlich,
ja, genau. Ja gut, dann kommen wir sowieso.
Dann ist eh halb so wild.
Dann ist Hulk so wild.
Bei dem
ja, okay. Weiter geht's, bevor noch schlechtere Wortwitze hier rausgezogen werden. Und zwar mit etwas Wohlbekömmlichen. Und zwar 3000 Years of Longing. Meines Erachtens, von meiner Seite aus gar nicht auf dem Schirm gehabt. Film mit Tilda Swinton und Idris Elba in der Hauptrolle von George Miller, der uns zuletzt quasi Mad Max Fury Road vor den Latz gehauen hat.
So ist es.
Und Alex fasst kurz die Handlung zusammen.
Nein, auf keinen Fall. Nee, keine Ahnung. Also Tilda Swintons Figur kauft scheinbar die Wunderlampe des Genie und herauskommt Idris Elba.
Hallöchen.
Der den Genie spielt und ja, scheinbar drei Wünsche frei hat, aber gleichzeitig geht es, glaube ich, auch um viele Rückblenden. Wenn der Genie, so kommt es zumindest rüber, Anekdoten erzählt, wie er instrumentalisiert wurde früher, aber es ist schon maximal trippy, schon der Trailer selber. Ja. Und bei Miller würde es mich nicht wundern, wenn der Film das auch so konsequent weiter durchzieht. Denn dieses Audiovisuelle, das kann er. Mad Max Fury Road hat das ja unglaublich beeindruckend gezeigt. Was auch der Grund ist, warum ich hier tatsächlich sage, das könnte ziemlich cool sein. Ich weiß nur nicht, ob es vielleicht den Bogen schon überspannt, weil ich fand, da war der Trailer schon borderline für mich unterwegs.
Ja, da hatte ich auch direkt den Gedanken, das könnte im Worst Case nach hinten losgehen, sodass es mich vielleicht auch abhängt, weil es einfach zu artsy wird, vielleicht auch in der einen oder anderen Hinsicht, aber vielleicht tüftelt es auch ganz gut aus. Ich weiß es nicht.
Da waren coole Bilder dabei, das kann er ja, ne? Mit den Farben, das hat mich so ein bisschen an 300 auch erinnert, natürlich auch an Fury Road selber. Die Special Effects sahen sehr, sehr sauber aus und für mich wie für dich kam es so ein bisschen aus dem Left Field, also ich habe das gar nicht richtig kommen sehen und dann boom, ist er da, George Miller war fleißig und hat einen Film abgedreht.
Ja, tada.
Genau, 1. September, ne, im Kino.
1. September kommt in die deutschen Kinos, ein paar Tage früher schon in die US-amerikanischen Lichtspielhäuser. Und
aber der Trailer sagt extra ins Kino. Da macht er sich, glaube ich, sogar einen Sport draus, explizit das zu erwähnen. Weiß nicht, ob das eine Anspielung war auf nicht im Streaming, sondern es steht wirklich da, geht ins Kino. Muss man drauf achten.
Nicht im Kino gibt es dann unser nächstes Projekt hier auf der Liste zu sehen, und zwar The Gray Man. Netflix-Produktion mit Ryan Gosling und Chris Evans in den Hauptrollen. An die Seite gestellt noch Ana de Armas. Ne, das ist wieder hier für Alex irgendwie Quotenfüller. Danke. Jessica Henwick dort noch dabei und Billy Bob Thornton. Am 8. Juli kommt das Ding raus. Es gab immer schon mal die Ankündigungen, Gerüchte und mal da irgendwie.
Ja, wir hatten ja auch schon einen ganz kurzen Snippet gesehen da in diesem Hype-Trailer von Netflix Anfang des Jahres.
Mit der Straßenbahn, ne?
Mit der Straßenbahn, genau. Da haben sie uns immer wieder mit Bildern geteasert, dann gab es irgendwie Charakterbilder und jetzt haben wir endlich mal den Trailer auch, sind halt mal zu Potte gekommen, haben wir ja gefühlt lange drauf gewartet. Das Cast ist erstmal mega, ne? Brauchen wir ja, glaube ich, nicht drüber reden. Das ist schon maximal beeindruckend. Der Trailer.
Ich habe eigentlich nur das Cast, wo ich drüber reden wollen möchte, weil ich würde schon gern wissen, wie der Ernährungsplan von Ryan Gosling aussieht.
Definitiv, weil das ist ja schon nicht mehr nur einfach gefotoshoppt, ne?
Holy moly, ist der pumped.
Das war ein bisschen krass, oder? Ich war mir auch nicht sicher, war das jetzt Chris Evans Körper oder der von Ryan Gosling? Weil, aber ich meine, da nehmen sich wahrscheinlich beide nicht viel.
Dios mio. Was ein Paket.
Der Trailer legt aber auch großen Wert darauf, uns nochmal zu verklickern, dass die Russo Brothers hier Regie geführt haben.
Echt?
Und was die alles gemacht haben, Ronny. Wusstest du, was die Russo Brothers gemacht haben? Dann hätte ich nämlich ein paar Tafeln im Trailer im Angebot für dich, die dir das nochmal erklären.
Da bin ich wahrscheinlich immer gerade eingeschlafen. Es ging ja wahrscheinlich die Hälfte des Trailers, die Tafeln.
Ja, ich meine es ja völlig zu Recht. Ne? Die Russo Brothers haben halt mit die besten Marvel-Filme und auch die kommerziell erfolgreichsten Marvel-Filme gemacht.
Civil War und Endgame, unter anderem.
Genau. Und das sieht erstmal unterhaltsam aus, der Trailer. Ich fand aber gerade diese Straßenbahn-Szene, die Special Effects, da kam schon wieder so Red Notice-Vibes und mittlerweile bin ich kurz davor und auch daher will ich nicht ausschließen, dass es an der YouTube-Compression liegt und es vielleicht dann tatsächlich final besser aussieht. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich kann dir sagen, ob das Bums-VOD-Special-Effects sind, ob das Kinofilm-Special-Effects sind oder ob es Netflix-Produktion-Special-Effects sind. Ich habe da das Gefühl, da gibt es einen Middle Ground. Also ich weiß nicht, das heißt nicht, dass es nicht gut aussieht und die Story bockt mich und es könnte ein cooles Universum sein und das Cast mega und ein paar Badass-Einstellungen, John Woo-esque fand ich teilweise sogar. Das war alles sehr, sehr, sehr cool. Ich glaube, dass da legt der Film auch großen Wert drauf.
John Woo-esque oder John Wick-esque?
Die Antwort ist ja an dieser Stelle.
Beides, oder?
Ich meinte Woo, aber wenn du Wick sagst, sage ich okay.
Nimmt da auch mit. Nee,
auf jeden Fall, wie gesagt, aber mit dem Cast einfach vielleicht ein bisschen Kopf aus. Der Film sah wieder aus, als wisst ihr, was er ist. Und das will das erreichen. Red Notice wusste es zwar irgendwie auch, aber ich könnte mir vorstellen, der macht das besser.
Ja, so, hier merkst du ja auch direkt, und das hat mich halt wirklich getriggert, explodierende Autos und Straßenbahnen und da zersplittert Glas und sowas. Und bei Red Notice war es ja direkt irgendwie, keine Ahnung, diese Oldtimer durch den Dschungel springen rein, schieß mich tot.
Genau.
Und da dachte ich ja auch bei The Gray Man, das sieht wieder ein bisschen Michael Bay-mäßig aus, bis dann diese Straßenbahn kam, wo ich dachte, das ist alles schon wieder, da müssen wir
mal
gucken,
wie
das
spektakulär ist. Ich weiß, aber schau mal, wie spektakulär es wirklich wird, weil am Ende war es dann wieder so ein bisschen Face-Off. Mit den letzten Einstellungen von Ryan Gosling und Chris Evans, wo ich mir dachte, die schlagen sich, super, finde ich doch toll.
Ins Gesicht.
Und da wird es dann halt wieder relativ basic bei mir, dass ich sage, gib mir das und der Onkel ist schon wieder glücklich. Und wenn zwischendurch irgendwann auch Anna durchs Bild läuft, hey, I'm a simple man.
Apropos.
8. Juli.
Genau, apropos zersplitterndes Glas, was ist denn heute los? Glas mit K natürlich. Und Explosionen und Sprünge und Schieß und was weiß ich, was dann alles kommt. Wir haben einen neuen Mission Impossible Trailer. Oder jetzt endlich.
Jo.
Und ich versuche kurz vorzulesen, weil ich fand es ja lustig und bediene mich bei einem Podcast-Kollegen mehr oder weniger. Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1, Reloaded. Jetzt wird geheiratet.
Okay.
Nee, stimmt nicht ganz. Den Rest können wir weglassen. Aber ich musste lachen. Credits an Kevin Klose von Drei Nasen Talken. Super. Danke für diese Story. Hat mir ein Lächeln auf die Lippen gezaubert.
Ja, also ist ein Mund voll.
Aber trotzdem sehr unhandlich, der Titel. Auch wenn man den hinzugedichteten Teil weglässt. Also Mission Impossible Dead Reckoning Part 1.
Ja, das Part 1 kannst du dir klemmen halt, wenn du einfach nur sagst, Mission Impossible Dead Reckoning geht schon.
Mhm.
Aber es ist halt nur mal Part 1.
Ja, aber du musst ja
halt
schon wissen, dass ein zweiter Teil noch kommt.
Ja, das ist schon
an und 8 gehören zusammen.
Ja. Das Cast, wir hatten es bei Grayman schon, ist witzlos. Also kommen natürlich die üblichen Verdächtigen wieder. Cruz, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, alle, die wir kennen. Ne? Mhm. Auch Vanessa Kirby kommt zurück. Dann haben wir ein paar coole neue, die dazukommen. Allen voran Shay Whigham, den ich unheimlich gerne sehe, muss ich erwähnt haben. Ist nur ganz kurz im Trailer. Ja. Finde ich mega. Ich sehe ihn unheimlich gerne, aber auch Hayley Atwell, Pom Klementjev, super cool, wenn man Guardians mag oder Agent Carter. Also starke Frauen, auch sehr, sehr cool. Ich muss gestehen, ich war halt voll auf Top Gun und Tom Cruise und in aller Munde und dass dann in etwa diese Zeit der Trailer rauskommt und dann der Starttermin relativ nah ist, da war ich ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.
Der Starttermin relativ nah. Du meinst den 13. Juli in Deutschland?
Ja.
Hast du auf das Jahr geguckt, Alex?
Ach so, ist es 23?
23, ja.
Ah ja, okay, gut. Nee, dann haben wir ja noch ein bisschen Luft tatsächlich. dann macht das ja Sinn. Weil
da habe ich dich nochmal eingefangen. Jetzt, aber das ist ja auch witzig, ne, dass jetzt der Trailer kommt und wir müssen noch ein Jahr auf diesen Film
warten. Gut, dann ist es ja genau, dann ist es ja mein Argument nur um 180 Grad verdreht.
Okay.
Aber das gibt ihnen vielleicht dann tatsächlich Zeit, den nächsten Teil zu drehen. Also die sollten ja Back-to-Back gedreht werden. Das haben sie ja jetzt nicht gemacht.
Stimmt, ne? Das haben sie auch noch unterbrochen, genau.
Und wenn wir jetzt dieses Jahr haben, dann ist vielleicht die Wartezeit zum Part 2 wirklich vielleicht auch kürzer.
Ja, im besten Falle das. Und meine Frage hat sich damit auch schon erübrigt, die ich gehabt hätte. Hätte ich dieses Wissen jetzt nämlich vorher schon nicht gehabt. Ist das alles aus einem Film, diese Footage, die man da sieht? Weil das sieht nach, wieder nach richtig viel sieht es da aus.
Definitiv. Und die letzte Szene, ich hatte schon wieder vergessen, dass sie ja die Dreharbeiten begonnen hatten mit dieser mit diesem Instagram-Post, wo du diese Schanze siehst und dich fragtest, wozu denn zum Geier? und der, ja, das Finale vom Trailer beantwortet die Frage, denn Tom Cruise ist scheinbar for reals mit einem Moped die Schanze runtergefahren, rübergefahren, hochgefahren mit einem Fallschirm und hat dann das Moped geschrottet und ist im Fallschirm dann irgendwie gelandet offensichtlich. Das ist schon...
Also tatsächlich, also es gibt eine Featurette oder so Handy-Kamera-Aufnahmen von den Drehaufnahmen. Also es ist halt tatsächlich in einem Studio-Lot entstanden und dann nicht irgendwie am Cliff und er war an Seilen etc. pp.
Ja.
Aber tatsächlich, ja, ist er mit einem Moped eine relativ hohe Rampe hochgefahren und irgendwo runtergesprungen. Das stimmt schon.
Genau, ja. Das musst du ja trotzdem machen. Ja. Das Ende ist ja scheißegal, ob dann da eine riesige Schlucht kommt oder dann halt die Seile dich halten. Nichtsdestotrotz machst du halt diesen Sprung, ne?
Richtig.
Verrückte Socke.
Verrückte Socke.
Und ja. Also ja, ich fand es da übel mega aus. Ich fand ja Fallout richtig dolle gut.
War der auch in deinen Top 10 damals? Weiß ich gar nicht. Bei mir ist er ja sogar in die Top 10 damals reingerutscht. Na, da frage ich
mich. Also, wenn du mich jetzt so fragst, hätte ich erstmal gesagt, ja.
Bestimmt.
Weil, ja, ich fand den wirklich, wirklich großartig. Nachdem ich die Teile davor gar nicht mal so wahnsinnig gut fand, fand ich den halt ziemlich herausragend gut. Mhm. Und freue mich deshalb tatsächlich, wie es weitergeht, weil sie machen ja, sie stressen ja den Punkt, dass irgendwie sie sich für Seiten entscheiden müssen. Der Trailer fängt ja auch damit an, Mission Impossible 1 nochmal zu channeln. Ich sag nur hier:
Henry Cherney, wieder mit dabei.
Und dieser Dutch Engel wieder, es twistet sich alles wieder so schräg, wie halt in Prag im ersten Teil. Großartig, fand ich super cool, den Throwback.
Ich musste direkt an Kaugummi denken.
100%. Rote Seite, blaue Seite.
Sehr gut.
Ja, ich freue mich. Und jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen traurig, dass es nicht 13. Juli 2022 ist.
Aber das ist krass, dass du jetzt halt kurzzeitig echt gedacht hast, hey Juli,
Ich war voll vercheckt, ja, tatsächlich.
Aber wem kannst du da Vorwürfe machen, ne? Dass wir jetzt am 1. oder am Anfang Juni davon sprechen, dass der Trailer schon raus ist seit 1-2 Wochen und wir jetzt noch, ja, eigentlich fast 13 Monate warten müssen. Heftig. Heftig.
Genau, bedeutet aber, im schlimmsten Fall reden wir über noch einen anderen Trailer.
Also, ja, offiziell war es ein Teaser-Trailer, wobei ich gar nicht weiß, was sie noch alles reinpacken wollen. Also ich meine, ich war da jetzt schon gut abgeholt.
Du, wir haben in einem halben Jahr, können wir gerne nochmal auffrischen mit einem neuen Trailer oder so.
Ich denke, auf jeden Fall schon mal sehr charmant nach Fallout, da im alten BMW wird es jetzt kleiner statt größer. Jetzt jagt man hier mit einem Fiat 500 durch die Städte und Engassen.
Ja, alles andere wird aber echt größer dann trotzdem.
Ja, trotzdem, auf der einen Seite wird alles wieder ausgeglichen und es wird alles noch größer. Teil dann wahrscheinlich, wie vielleicht vermutet schon, in Space.
Oh my. Ja, sehr, sehr cool. Also auch die nächsten 12 Monate gestalten sich bunt. Wobei die meisten Sachen, die wir hatten, waren ja eher so Richtung Juli und August getimed.
Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll in meiner Watchlist, Alex. Ich krieg langsam Probleme.
Und naja, deswegen pausieren wir doch zwischendurch immer mal.
Ja, aber das bringt ja nichts, wenn ich dann wegfahre und nichts nachholen kann.
Ja, das ist doch aber nicht mein Problem, oder?
Ja, das ist doch aber auch nicht mein Problem, oder? Ich brauche doch auch mal ein bisschen Freizeit. Aber was heißt denn das? Wir haben jetzt heute 2.6. und wann kommen wir denn wieder online, Alex? Ich gucke mal hier kurz in unseren Kalender. Am 23.6. ist die nächste Folge anvisiert.
Gut, dann müssen wir wieder sehr selektiv rangehen an, worüber wir sprechen können dürfen.
Es tut mir leid, aber ich muss jetzt für 2 Wochen nochmal die Füße hochlegen.
Gut, aber wie kann man denn trotzdem weiter ganz nah an uns dran sein, Ronny, wenn man das nicht aushält?
Wie immer, Alex, soziale Medien, lock dich ein, folge uns auf Instagram, Twitter und oder Facebook. Ihr findet uns unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Benutzt bitte auch den gleichnamigen Hashtag, der da lautet.
NSRT Podcast.
Sauber. Schreibt uns eine iTunes-Bewertung, genauso auch gerne in eurer Handy-Spotify-App, da hier uns 5 Sterne geben. Da freuen wir uns über jedes Feedback jeglicher Art und Weise.
So ist es.
und 23.06. Und wenn nicht,
genau,
genau, dann
das bedeutet, man soll eine größere Pause machen, wenn es am schönsten ist. Kleines Jubiläum, 150. Episode ist im Kasten.
Erstmal geschafft jetzt hier. Jetzt können wir uns gleich noch selbst verhalten. Was für eine geile Folge!
Ja, war eine geile Folge. Wir hatten mega Trailer drin, über die wir gesprochen haben. Sehr, sehr coole Ruckzuck-Reviews. Und von daher, ja, brauchen wir jetzt erstmal eine Verschnaufpause und schauen mal, was die nächsten zwei Wochen
nicht,
wieder so reinspülen.
Ein Ding wird.
Und sage vielen Dank an dich, Ronny. Vielen Dank fürs Zuhören.
Auch,
und bis gar nicht mal so ganz bald, aber bis bald ganz bestimmt.
Bis dann.
Mach's gut.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.